Hartgecheckt.
Hartgecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Es wird wieder hart gecheckt im Podcast der OVB Sportredaktion rund um die Star Wars Rosenheim. Wir haben die 69. Ausgabe bereits und aufgezeichnet wird am Mittwoch, 9. April. Mein Name ist Thomas Neumeier von der OVB Sportredaktion. An meiner Seite unser Volontär Marco Aleksic. Servus Marco.
Hi.
Es ist Sommerpause für die Star Wars, aber noch nicht bei uns bei Hart gecheckt. Es gibt genügend Themen und genügend interessante Persönlichkeiten im Rosenheimer Eishockey. Und eine davon sitzt uns als heutiger Gast gegenüber. Herzlich willkommen dem früheren Rosenheimer Aufstiegshelden, dem ehemaligen Nationalspieler und jetzigen Nachwuchstrainer Rick Böhm. Servus, Rick.
Servus, servus und vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
Wir freuen uns auch. Ja. Und bei uns ist es Tradition, Rick, dass sich der Gast mit ein paar Worten am Anfang selbst vorstellt. So zwei, drei kurze Sätze. Und ja, wir sind gespannt, wie du dich unseren Hörern vorstellst.
Das ist sehr gut, ja. Also, Name wisst ihr mit Rick Böhm, geboren 17.09.1959, bin seit einigen Jahren tätig im deutschen Eishockey, zuerst als Spieler, als ausländischer Spieler, dann als eingebürgerte deutsche Spieler zu Ende meiner Laufbahn und bin seit Ende meiner Laufbahn als Nachwuchstrainer tätig. Ein paar Ausflüge Richtung Senioren-Eishockey, aber überwiegend nahezu 30 Jahre im Nachwuchsbereich tätig als Trainer.
Yep. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung, Rick. Dann gehen wir gleich in unser erstes Drittel und da beschäftigen wir uns noch ein bisschen mit der laufenden Saison. Wie blickst du so momentan auf das Geschehen im deutschen Eishockey? Was beschäftigt dich noch? Welche Mannschaften verfolgst denn du noch?
Ah, das ist eine gute Frage. Mannschaften und Ligen, jetzt gerade, wenn ich denke an die DEL, ja, verfolge ich natürlich die Playoffs. Aber wenn mich vor drei Wochen jemand gefragt hätte, wer überhaupt in die Playoffs kommt und wer ist in der Tabelle Erster oder Zweiter, da hätte ich es nicht gewusst.
Du bist da, wenn es richtig brennt, wenn es
ja, entscheiden bist, oder? Ja, weil die Interesse da ist, die Spiele sind gut. Ich bin nicht einer, der sich auf das, was so außenrum geschieht, so fokussiert. Auch DL2, ich weiß, wo die Star Bulls gerade stehen oder gestanden sind in der Tabelle. Oberliga auch ein bisschen, weil mein Sohn dort gespielt hat, aber sonst fokussiere mich auf das Geschehen da unten und das, was ich zu tun habe.
Ja, rein der Sport ist für dich interessant.
Ja.
Nicht alles, was außen drum ist.
Nein,
was für uns wieder interessant ist.
Ja, das ist klar, verstehe ich auch. Verstehe ich. Ich verfolge natürlich auch die NHL, was da geschieht, weil das einfach unglaublich interessant ist anzusehen, wie sie spielen, was es für eine Dynamik sich entwickelt hat in dem Sport. Dadurch verfolge ich das ein bisschen.
Ja. Ja, wer wird denn Stanley Cup-Sieger? Dann frage ich doch gleich mal so. Gibt es denn wieder mal eine kanadische Mannschaft?
Das glaube ich nicht. Okay. Wenn ich das so verfolge mit Edmonton, wie sie sich schwer tun ohne McDavid und ohne Dreiseitel, ob die dann wieder so einen Lauf haben wie letzte Saison, ist schwer vorstellbar. Es sind auch im Westen auch unglaublich viele gute Mannschaften mit Dallas und Colorado und St. Louis. Schwierig. Hm. Und Toronto hat die gleiche Herausforderung im Osten mit Carolina und weitere Mannschaften. Also das sehe ich als sehr, sehr schwierig.
Okay. Ja. Was sagst du dazu, dass jetzt Wayne Gretzky abgelöst wurde als bester Scorer?
Ja, das ist spannend. Das habe ich auch gerade ein bisschen verfolgt, auch in dem Podcast, den ich vorher erwähnt habe, vom Spit and Chicklets haben die darüber geredet. Die sagen auch, dass Ovechkin, der schafft es, in 20 Jahren hat er das geschafft, war aber immer gesund. Mhm. Der spielt hart, schafft es aber unverletzt zu bleiben und schießt jede Saison seine 40 Tore. Ungefähr. Und jetzt ist er 39 und schießt nochmals 42 Tore. Und die Saison ist noch gar nicht zu Ende. Mhm. Also das ist schon sensationell.
Ist auch gigantisch, dass es in derselben Spielanzahl oder sogar noch eines
eines
weniger als Wayne Gretzky geschafft hat.
Ja, gut. Und auch das, die Spiele oder das Spiel würde ich sagen, ist jetzt definitiv anders als in der Zeit, wo der Gretzky gespielt hat. Mhm. Der Gretzky hat natürlich auch andere Herausforderungen gehabt, mit anderen Regeln, mit Haken und Halten und rote Linie.
Ja.
Die rote Linie ist jetzt nicht mehr so relevant für die Spielweise. Aber dafür hat die Ovechkin jede Menge gute Gegenspieler, gute Torhüter. Wenn du die Torhüter jetzt anschaust, wie die im Tor stehen, im Vergleich zu Gretzky seine Zeit, das sind Welten. Ja. Welten. Und er schafft es trotzdem.
Ja.
Ja, es ist schon sehr, sehr interessant. Ja.
Kommen wir zurück auf die DL2, auf die Star Bulls. Die sind ja Fünfter geworden nach der Hauptrunde,
ja,
haben im Playoff-Viertelfinale gespielt, wo sie jetzt dann gegen Dresden ausgeschieden sind.
Ja.
So im zweiten Jahr als Aufsteiger oder im zweiten Jahr nach dem Aufstieg ins Playoff-Viertelfinale zu kommen, ist jetzt, glaube ich, keine schlechte Bilanz, oder?
Definitiv. Das ist ein Riesenerfolg. Sie haben auch womöglich das Pech gehabt, gegen Dresden zu landen.
Mhm.
Wie man jetzt sieht, Dresden-Kassel, dass Dresden wirklich eine starke Mannschaft ist. Ja. Die waren auch gegen Rosenheim. Ich habe nur ein Spiel gesehen, aber da eindeutig die bessere Mannschaft, besser aufgestellt. Haben auch sicherlich mit die Serie verdient gewonnen. Aber für Rosenheim überhaupt da hinzukommen, keine Abstiegsrunde, das ist schon ein Riesenerfolg.
Mhm.
Ja, auch kein Pre-Playoff, so nehme ich richtig.
Nee.
Genau, die waren direkt qualifiziert.
Du weißt ja, wie das ist, im Jahr nach dem wieder oder wie man in die Liga aufsteigt und sich dann dort etabliert.
Yes, das weiß ich.
Ja, okay. Aus Rosenheimer Spielerzeit noch.
Aus Rosenheimer Spielerzeiten, genau. Und auch als Trainer in Tölz war ich in dem ersten Jahr, wo Tölz aufgestiegen ist in der DL2, habe ich den Ehre gehabt, die Mannschaft zu coachen. Genau,
ja. Ja, kommen wir vielleicht zu deiner persönlichen Saison. Wie bist du denn mit dem Star Wars Nachwuchs zufrieden dieses Jahr?
Sehr. Also allgemein, die Nachwuchs, U20 hat es gut geschafft, in die Division zu bleiben. Die U17 war extrem erfolgreich. Lang in die Playoffs, haben mithalten, mitspielen können, was für die Jungs in der Entwicklung ganz wichtig war. U15 hat eine vernünftige Saison, hat auch die Meisterrunde erreicht. Im unteren Bereich geht es um Entwicklung und um Spaß und Freude an dem Sport. Und ich denke, wir waren auch dort gut dabei. Ja. Unabhängig vom Siegen, Niederlage und Tabellen und so weiter.
Ja. Du warst ja lange U20-Trainer in deiner Karriere.
Ja.
Wie wichtig ist denn das, dass man jetzt in der obersten Gruppe geblieben ist?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es hat eine Wertung, es bekommt eine Wertung, wenn man sagt, wir haben eine Division 1 Mannschaft oder Top DNL Mannschaft. Es hilft dem Verein, Spielern vom Auswärts herzuholen und hilft natürlich auch Spielern, die hier sind, zu halten. Ich denke manchmal, dass es ein bisschen überbewertet ist, weil das Spielniveau wird in die DNL 2 nicht schwarz-weiß so viel schlechter sein wie in die DNL 1.
Mhm.
Wenn du eine Top-DNL 2-Mannschaft bist, dann bist du vielleicht genauso viel wert wie der Mittelfeldmannschaft in der DNL 1.
Mhm.
Aber die Wertung von außen ist extrem wichtig. Und wie kriegst du neue Spieler und wie überzeugst du die Spieler, hier zu bleiben?
Ja.
Ja, ein paar von diesen U20-Spielern haben ja dieses Jahr auch bei den Profis debütiert.
Mhm.
Wie hast du das gesehen?
Gut, ich habe davon wenig mitbekommen, muss ich zugeben, weil ich kriege es mit, dass die da mitgespielt haben, weiß aber weder noch wie viel, wie erfolgreich und wie oft und so weiter. Es gehört dazu. Man könnte natürlich darüber diskutieren, war das ausreichend oder sollte das mehr sein? Und dann, wenn es mehr sein sollte, ist die Mannschaft stark genug, die mitzuziehen? Oder muss der Trainer auf die Jungen verzichten, dass er überhaupt die Klassenerhalt schafft oder die Playoffs schafft oder dieser Erfolgsdruck nachkommt? Dadurch ist es ein bisschen Gratwanderung und relativ schwierig für beide Seiten. Es ist schwierig für die Jungs, dich da hineinzuarbeiten. Und auch für den Trainer oder die Führungskräfte in die erste Mannschaft, das pendeln.
Wie groß ist denn der Schritt für so einen jungen Spieler?
Ja, das ist unterschiedlich. Es ist natürlich abhängig von der Qualität der Spieler, so wie auch der Qualität der Mannschaft. Wie gut ist die Mannschaft? Wie gestern zum Beispiel Berlin, zufällig,
ja.
Berlin-Mannheim, da spielt er auf einmal U20-Spieler mit. Glaubst du, das war sein erster Playoffs-Einsatz?
Mhm.
Gut, Berlin ist überragend. Also zumindest sie haben gegen Mannheim überragend gespielt. Ja. Der Trainer sagt, gut, ich habe 17 weitere Profis, sie werden schon den einen jungen Spieler mitziehen können und wir werden es wohl verkraften. Andere Situation.
Ja. Ja.
Was hast du den Spielern in der U20 mitgegeben, wenn der Schritt angestanden ist?
Relativ wenig. Die haben schon gewusst, was zu tun ist. Die haben auch nicht nachgefragt, nach Rat oder sonst etwas.
Muss man dann nur sagen, scheiß dir nichts.
Viel Spaß, freudig, ja. Genieße es und gib Gas. Und ja, mehr nicht.
Hm. Ja. Jetzt bist du selbst mit der U13 beschäftigt. Mhm. Das ist jetzt was ganz anderes als U20-Trainer zu sein.
Definitiv, ja. Ja, da ist mehr der Fokus auf, nicht nur auf Spaß, schon auf Entwicklung und auf Disziplin und auf ein konzentriertes Training umzusetzen, ja. Diszipliniert zu trainieren, diszipliniert zu erscheinen, pünktlich zu sein, anständig sein und auch nach vorne wollen, besser werden wollen. Das ist schon das Ziel, solche junge Leute zu betreuen. Und ein bisschen weniger auf Sieg und Niederlage zu schauen. Das ist nicht immer einfach, weil man will.
Ja.
Also ich will gewinnen, die Spieler wollen auch gewinnen, aber nicht um jeden Preis. Definitiv nicht.
Wie kannst du ihnen das vermitteln, was du gerade gesagt hast?
Genauso wie ich es gerade gesagt habe.
Vorleben.
Wir vorleben und ich bin auch nicht der Experte, der alle Antworten hat. Ich habe auch meine Zweifel und auch meine Situation, wo ich sage, was machen wir jetzt? Und dann können wir gemeinsam nach Lösungen suchen.
Mhm.
Ja.
Was ist denn das Entscheidende? Also du hast schon gesagt, auf was du Wert legst. Es ist ja immer so, dass man sagt, das Alter ist so das goldene Lernalter,
ja.
Wo man noch am meisten ihnen mitgeben kann, vielleicht auch von der Technik und körperlich ist das Wachstum jetzt dann erst.
Ja. Ja.
Was willst du ihnen mitgeben auf den Weg?
Die Wille, ja, dass die lernen zu wollen, zu beißen und etwas leisten zu müssen, um gut zu sein.
Sich auch mal überwinden wahrscheinlich.
Ja, die Überwindung, weil es ist für viele, die Fähigkeiten haben, zu einfach.
Mhm.
Die Konkurrenz ist zu gering. Die können sich mit normale oder sagen wir mit positiven athletischen Fähigkeiten kommen die durch.
Mhm. Das reicht aber nicht für später.
Genau das. Das sagst du. Ja, das reicht dann nicht für später. Und wenn die dann später damit konfrontiert sind, dann wissen sie nicht, was sie tun sollen.
Mhm.
Oh, ich stehe jetzt da vor einem Auswahlverfahren. Also ich werde womöglich in die zweite Mannschaft geschickt oder ich werde nicht nach oben geholt.
Ja.
Und denken, ja, ich habe doch jahrelang trainiert. Ja, und dann kann man sagen, ja, vielleicht war das jahrelang zu wenig.
Ja.
Oder du hast zu wenig hart trainiert, zu wenig fokussiert, zu wenig diszipliniert, zu wenig Zusätzliches getan. Das ist auch ein entscheidender Faktor. Die kommen und meinen, die 60, 70, 80 Minuten Eistraining und das Athletik davor, das
reicht.
Ja, das reicht doch. Ich habe meinen halben Nachmittag geopfert. Aber das ist vielleicht zu wenig.
Hm.
Ja. Aber die sehen auch genügend Beispiele, wo das reicht. Also die Gegenargumente sind immer da. Ja, der hat das auch so gemacht und der hat es auch geschafft. Dann sagt sie, ja, aber für dich ist das vielleicht zu wenig.
Du musst überzeugend sein.
Ja, es ist nicht einfach.
Ja.
Ja. Und vor allem die Gut, ich weiß nicht, ob sie das früher nicht unbedingt gehabt haben, aber die Kinder heutzutage haben auch genügend Alternativen. Auch wenn er sagt, ihr beißt sie nicht durch im Eishockey, ne, dann
mache ich Basketball.
Dann oder mach was anderes. Ja. Oder ich mache, was weiß ich, ganz, oder ich gehe ganz weg vom Sport und mache das oder das oder das. Die Optionen sind einfach sehr vielseitig.
Ja.
Ja.
Einflüsse von außen sind viel größer als, als damals wahrscheinlich bei euch.
Ja, definitiv. Ja. Definitiv.
Aber dazu kommen wir gleich, Rick, wie es denn so bei dir ausgeschaut hat als junger Bursche. Wir gehen in unser zweites Drittel und da geht es eigentlich nur um dich.
Jawohl,
nur da bin ich gespannt. Und deine Karriere. Und wir haben so eine kleine Rubrik, die heißt 60 Sekunden. Mhm. Und das sind Satzanfänge, die ich dir vorgebe und du vervollständigst den Satz bitte.
Okay, ich werde mich bemühen.
Und wir schauen, wie viele Antworten das wir reinbringen in den 60 Sekunden. Good. Good. Der Marco stoppt die Zeit.
Jawohl. Oh, ja. Wenn ich zu lang rede, was passiert dann?
Dann bringen wir eine Frage nicht mehr unter.
Kriege Schock?
Bringen wir eine Frage nicht mehr
unter. Okay. Bereit?
Ja, ich bin bereit.
Okay, los.
Mein liebster Urlaubsort ist
Südtirol.
Wenn ich entspannen will, dann mache ich
in einem Buch schreiben, a journal.
Okay. Ja. Mein Idol in der Kindheit war
Bobby Orr.
Dieser Trainer hat mir viel gegeben.
John McGuinness.
Mein größter Erfolg war
der größte Erfolg im Eishockey war wohl möglich dieser Aufstieg.
Mit Rosenheim. Kommen wir gleich noch dazu.
Ja, ich will nicht Rosenheim schmeicheln oder sonst etwas, aber mir fehlt gerade nicht an nichts anderes ein.
Mein bester Mitspieler war?
Boah.
Wird es auch viele geben.
Ja, beste Mitspieler.
Machen wir was anderes, Rick.
Ja, gut. Ja.
Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, dann?
Baseball.
Warum Baseball?
Weiß ich nicht. Wo ich Kind war, haben wir alle Sportarten gespielt. Wir haben Basketball, Baseball, Football. Was halt saisonbedingt war. Und ich habe gern Baseball gespielt.
Okay.
Ich werde Golfer nicht, Tennis nicht. Also die spiele ich alle, aber das war meine erste Antwort. Ja.
Hauptsache Ball ist dabei.
Ja, oder ein ja gut. Es sind überall Bälle dabei. Ja. Nahezu. Ja.
Bobby Orr.
Ja.
Der war doch Verteidiger, oder?
Der war Verteidiger, aber gut, das war der Kindheit, in meiner Kindheit war das der Superstar.
Was hatte der, was dich so fasziniert hat?
Alles, der war tough, unglaublich gut Schlittschuhlaufen und das Spiel lesen und kontrollieren. Ja.
Und John McGuinness, dein Trainer?
College? Ja, 4 Jahre. Der war in der Zeit, ich glaube, der war deine 30. Saison als Trainer in diesem College-Mannschaft.
Aha.
Und kurz vor seinem Ende, also man hat auch gemerkt, dass er älter war, aber der war respekteinflüssend und ein ganz fairer Mensch.
Okay, ja. Der hat dir quasi nicht nur für den Sport, sondern fürs Leben was
mitgegeben. Ja, ein bisschen. Ja.
Rick, aufgewachsen in Saskatoon?
In der Nähe von Saskatoon. Ein kleiner Ort heißt Allen, A-L-L-A-N.
Aha.
Das ist ungefähr 40 Kilometer oder 40 Minuten von Saskatoon. Saskatoon war das größere Ort, wo wir dann alles Mögliche wie Kino und eingekauft und so weiter. Hm. Das war
der
Stadt.
Wie groß war der Ort Allen?
800 Einwohner.
Boah, da kennt jeder jeden, oder?
Ja, da kennt nahezu jeder jeden.
Aha. Wie muss man sich das vorstellen? Wie bist du aufgewachsen? Ich denke mal, Schule, ja, jeder kennt jeden und dann Schulranzen in die Ecke geschmissen und sofort irgendwas mit Sport gemacht, oder?
Ja, definitiv. Und das, wie ich es vorher gesagt habe, man hat den Eindruck, oder aus meiner Kindheit, den Eindruck, dass die Eishockeysaison 8 Monate lang war.
Mhm.
Aber das war nicht. Wir haben Natureis gehabt ab November, Dezember, Januar, Februar, vielleicht März.
Ja.
Das sind 5 Monate. Und die anderen Monate war immer saisonbedingt, was gerade im Angebot war. Und das war Baseball, Football. Wir haben den erst, glaube ich, wo ich in der 7. oder 8. Klasse war, in unserer Schule eine Turnhalle bekommen. Wir haben vorher gar keine Turnhalle gehabt.
Alles draußen.
In dem Dorf. Und dann kam auf einmal Basketball dazu. Aha. Was ist denn das jetzt, so ungefähr? Und das hat man nicht so kennt.
Aha.
In diesem kleinen Dorf mitten in der Prärie. Wir haben nicht im Busch gewohnt, sonst haben wir schon vernünftig gelebt. Aber die Social Medien waren nicht so, wie das natürlich heutzutage ist. Und auch Fernseher, da gab es zwei Sender. Mhm. Und Basketball hat man gar nicht so gekannt. Aber dann hat man auf einmal eine Turnhalle gehabt, was vielleicht in der Großstadt normal war. Aber wir im Dorf haben das nicht so gewusst.
Auch die habt ihr genutzt und habt dann Basketball gespielt?
Ja, klar. Ja. In die Schulmannschaft. Football auch. Ja. Football mit nur sechs Spielern, weil wir zu wenig waren und so weiter. Ja, so war das Leben.
Ja, interessant.
Ja. Angenehm. Ja, so.
Sorgenfrei, oder?
Sorgenfrei, jungfräulich. So. Ja. Keine Sorgen.
Einfach mal
Essen, spielen, Schule so gut wie möglich durchbringen und leben. Ja. Ja.
Eishockey ist aber dann Nationalsport in Kanada, oder?
Ja, yes, definitiv.
War es dann klar, dass du weiterhin Eishockey spielen willst? Oder?
Ja, ja, ja. Das war, weil es auch der Hauptsport war in Kanada, immer noch ist, glaube ich. Wobei, ich glaube, inzwischen gibt es mehr
Fußballspieler
in Kanada
wie
Eishockey. Ja, weil es günstiger ist. Eishockey ist teuer.
Stimmt.
Und jetzt durch die vielen Immigranten über die letzte, nicht erst jetzt, aber erst seit 30, 40 Jahren, dann spielen einfach mehr Fußball. Aber zu meiner Zeit war natürlich Eishockey Nummer 1 und es ist dann so geblieben. Ja.
Du hast dann bei den Prince Albert Raiders gespielt?
Ja, genau.
Mit Roy Rutger?
Genau, ja, der war auch hier drüben.
Gell? Ja. Und ihr habt mit dieser Mannschaft auch Titel gewonnen?
Das ist korrekt. Ich habe gerade mit meinem Bruder gestern telefoniert, weil er auch in der Mannschaft war. Das war 77.
So, ja, ja.
Genau. Wir sind das eine Jahr sind wir Meister geworden und das zweite Saison, wo ich auch noch dort war, da sind wir im Finale gewesen. Aber okay, da haben wir eine Klatsche gekriegt. 4-0. Vier Spiele zu 0. Dann war Feierabend. Ja.
Ja. Warst du dann auch bei den Saskatoon Blades?
Nur kurz, ich glaube drei Spiele habe ich gemacht oder zwei. Aha. Aber ich wollte damals nicht, weil wenn man in dieser Junioren Saskatoon Blades dieses Niveau spielt, dann war man für die Uni nicht mehr qualifiziert. Ah. Für ein Scholarship oder ein Stipendium.
Okay.
Und deswegen bin ich in Prince Albert geblieben und dann habe ich auch die Stipendien bekommen und dann bin ich, ja.
Da bist du dann weggegangen.
Ja, genau.
Zu der College-Liga, aus
genau.
College?
Ja.
Zur Michigan Tech.
Genau.
Was hast du da studiert?
Business Administration.
Ah. Ja. Also Verwaltungsbehörde oder so.
So in der Richtung, ja. Ja.
Okay.
Ja. Auch erfolgreich abgeschlossen.
Ja,
und du hast schon ein paar Jahre her, aber erfolgreich abgeschlossen.
Du hast auch erfolgreich Eishockey gespielt.
Ja.
Und was uns jetzt da besonders aufgefallen ist, du hast in der Saison 1978-79 gespielt und das war die Saison, in der alle Spieler fast gespielt haben in der Liga, die dann später, ein Jahr später, beim Miracle on Ice in Lake Placid für die US-Nationalmannschaft auf dem Eis gestanden
genau.
ist.
Genau, ja, das stimmt. Ja.
Die ganzen Kollegen, Mark Johnson,
Phil Vercota,
Rob McClanahan, das waren, in deiner Mannschaft hat keiner gespielt?
Nein.
Aber alle in irgendwelchen gegnerischen Teams, die Jungs aus Boston und Minnesota.
Ja, das stimmt. Ja.
Hat man die irgendwie gekannt?
Nein.
Oder was war das dann für dich?
Überhaupt nicht.
Was war das dann für dich, wie du die da gesehen hast im Fernsehen und die holen Olympiagold?
Ich muss ehrlich zugeben, das hat man wahrgenommen, aber nicht so, wie das nachhinein verfilmt wurde oder wie das gehypt wurde oder was ist. Ja, die haben gewonnen.
Mhm.
Aber ich aber weiß nicht, ob ich deswegen gefeiert habe. Oder
es war nicht Kanada, deswegen war es wurscht.
Ja, das will ich jetzt nicht behaupten, aber das war nicht so für mich so nicht das Event schlechthin.
Okay.
Ja.
Ja, für uns war es jetzt
riesig.
Im Nachhinein, wenn du über die ganzen Namen gelesen
hast. Ja, wenn du das anschaust jetzt und der Film ist wirklich gut gemacht worden und so weiter, dann kann ich das auch schätzen. Aber zu der Zeit irgendwie nicht. Ja, vielleicht war ich zu jung.
Bevor du dann nach Deutschland gekommen bist, da kommen wir gleich noch dazu, hast du noch in zwei anderen Ligen gespielt.
Ja.
Für die Erie Golden Blades und für die Fort Wayne Comets.
Ja.
Bei den Golden Blades hast du mit John Tortorella gespielt.
Ehrlich?
Ja.
Gespielt?
Der war in deiner Mannschaft.
Der Torts, der ja, Coach.
Der Coach, der NHL-Coach.
Der war in Erie. Siehst du, das wüsste ich nicht.
Habe ich nachgeguckt.
Ja, du, hey, ich kann das nicht bestreiten. Okay. Möglich ist alles. Das war ein Jahr. Ja. Aber dass John Tortorelli dort gespielt hat, das ist interessant. Ja, nein, ich wusste das jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Gut, ich war nur 3 Monate oder 4 Monate dort. Also das war so
ein... Was sagst du? Das war ein Jahr. War das
oh, jeez, so? Das war... Training Camp Washington.
Ja, bei den Capitals.
Bei den Capitals, so als eingeladener Spieler, ohne Vertrag.
Aha.
Dann ab nach Fort Wayne. Das war die zweite Mannschaft von Washington zu der Zeit, in die International Hockey League hat es geheißen.
Mhm.
Du gehst dahin, du bist topfit, weil du gerade im Trainingslager warst, 3 oder 4 Wochen in Washington. Und dann kamen alle anderen zurück vom Sommerurlaub, so ungefähr, in Fort Wayne. Nicht aus der NHL oder sonst wo, sondern die kamen vom Feld oder der nächste Kneipe oder was weiß ich, wo die herkommen sind. Und dann, wo bin ich jetzt gelandet? Und ich war auch die ersten Tage da super drauf. Da kann ich locker spielen. Aber dann ging das. Dann war ich auf einmal, dann bin ich nochmal dort gespielt.
Okay.
Und dann bin ich in die nächste Liga geschickt worden oder die Option kam auf. Ja, kannst vielleicht dahin gehen, nach Erie. Und du landest dort und du sagst, ja, oh, das ist wie der Film Slapshot. Von den Kabinen her und von der Umgang und von allem und die Schlägereien und so weiter. Und dann, oh. Das ist ein Jahr, wo du sagst, und dann, das ist auch interessant, in dem Jahr war eine Weihnachtspause, wo der Trainer zu mir gesagt hat in Erie, weil ich bin eine Woche zu einem Freund gefahren, ich bin gar nicht nach Hause gefahren, aber zu einem Freund. Ja, wenn du wieder kommst, da kommen ein paar Verletzte zurück. Ob der Kaderplatz noch frei ist, ist sehr fraglich. Der war nett und fair. Dann habe ich gedacht, ja, leck mir am Arsch. Da bin ich von Washington bis die Slapshot-Liga.
Ja.
Und bin nicht einmal da, sicher. Und dann, wo ich zurückgekommen bin, war der Platz noch frei. Aus welchen Gründen, weiß ich auch nicht immer. Immer noch nicht, aber ich habe dann gespielt und dann habe ich auch besser gespielt und die Saison vernünftig beendet und dann bin ich nach Europa danach.
Ich habe gerade nachgegoogelt. Rick Böhm, 42 Spiele in Erie, 57 Punkte, also bitte.
Ja, schau her.
Nicht so schlecht. Und John Tortorella, 12 Spiele.
Ehrlich?
Ja.
Aber wie viele Punkte?
12.
12, okay.
Bloß, dass nochmal geklärt ist, dass er auch dabei war. Also schau ich nochmal, ob das wirklich der John Tortorella ist. Kann es eigentlich keinen anderen geben.
Ja. Ja, vom Alter her würde das passen, weil der ist auch jetzt.
Na, ist er.
Der ist auch meine Generation so ungefähr.
Philadelphia Flyers jetzt.
Ja.
Und
jetzt nicht mehr.
Assistant Coach von einem US-Team.
Mann.
Aktuell,
okay.
24, 25. Also
wird
er wahrscheinlich bei der Weltmeisterschaft an der Bande stehen.
Oder für Nationscup. Oder bei der WM. Kann sein, ja. Genau.
Ja, du hast schon gesagt, du bist dann nach Europa. Wie kam das? Wie kam es dazu?
Über Spielervermittler. Natürlich hat man in dieser Situation jemanden, der sich unterstützt. Ich habe nicht, genau. Und nach diesem Erie-Jahr habe ich auch ein Trainingslager bzw. die Tryout gemacht bei Team Canada, die olympische Mannschaft. Habe ich nicht geschafft, aber da habe ich jemanden kennengelernt und der hat es dann übernommen. Genau. Und mich nach Kempten vermittelt.
Und wusstest du schon irgendwas über Kempten vorher oder bist du?
Gar nichts. Ich bin dann übergeflogen und über gefühlt 25 Stationen. Ich bin in Luxemburg gelandet. Nein, über Island, Luxemburg. Von Luxemburg nach Mannheim mit dem Bus oder mit dem Zug. Und da bin ich von irgendjemandem von Kempten abgeholt worden.
Okay.
Wahnsinn, ja.
Aber es war schon klar, dass es Kempten wird, wie du
rübergekommen
bist?
Ja, ja.
Von der Slapshot-Liga in die zweite deutsche Eishockey-Liga in den 80er Jahren.
Ja.
War jetzt nicht so ein großer Unterschied, oder?
Nein, natürlich war die Kabinenqualität oder die Stadionqualität ähnlich wie in Slapshot, aber da war das Spiel einfach anders.
Ja.
Also, da waren keine Schlägereien und das Ganze.
Aber es war schon noch ein bisschen Wild West, oder?
Nein.
Nicht?
Nein, das war die zweite Bundesliga mit vernünftigen Mitspielern. Viele Deutsche natürlich, nicht so, da waren zu der Zeit wenig Eingebürgerte. War aber nett. Ja, das war schon eine schöne Zeit.
Mhm.
Ja.
Und eine erfolgreiche Zeit.
Ja, war okay. Ja.
Im ersten Jahr 124 Punkte und im zweiten Jahr mit Bayreuth 131 Punkte.
Ja, ja. Was soll ich dazu sagen?
Ja. Gute Mitspieler.
Gute Mitspieler, genau. Gute Mitspieler. Sprich für die, wie soll ich es jetzt sagen, ob der Qualität die Liga so war, wie das jetzt ist. Also das war kein DL2.
Nein.
Auf gar keinen Fall. Da waren zwei Ausländer und nur deutsche Spieler.
Ja.
Und fertig. Und das ist natürlich, das ist jetzt anders. Andere zweite Liga.
Und auf die Ausländer war großer Druck. Ihr musstet punkten.
Das war erwünscht auf alle Fälle, ja.
Du bist dann zwei Jahre in die Schweiz?
Ja. Ja. Erste Jahr extrem erfolgreich, zweite Jahr Talfahrt. Ja.
Mit dem Verein oder bei dir?
Bei beides. Also wir waren im zweiten Jahr nicht mehr so stark wie im ersten Jahr und ich habe auch im zweiten Jahr nicht die Leistung gebracht. Ich habe auch dann am Ende ein paar Mal zuschauen dürfen. Ja. Ja.
Und dann ging es wieder zurück nach Deutschland, nach Bad Tölz.
Ja.
Wo du eigentlich jetzt dann deine Heimat gefunden hast.
Genau, wo ich jetzt lebe, ja, das stimmt. Ja. Seit dann bin ich in Tölz.
Ja. Marco, du hast die Punkte wieder.
Ja, da ging es munter weiter wieder. 138 Punkte in Bad Tölz.
Mhm.
Dann im nächsten Jahr 134 Punkte. Also hast schon immer gut gepunktet. Dann
ja, aber da ist auch wieder der Liga-Qualität, muss man schon in Frage stellen. Mhm. Ich weiß nicht einmal, wo ich in das erste Jahr in Tölz, was es für eine Liga war.
Zweite Liga, alles zweite Liga.
Ja?
Ja.
Okay. Aber ich will nur die Punkte rechtfertigen. auf eine nette Art und Weise. Und ich glaube auch, das sind Abstiegsspiele, wo wir den Drittligisten gespielt haben.
Ja.
So Abstiegsspiele am Ende oder die Abstiegsrunde, wo du dann einmal einen guten Tag hast und machst 9 Punkte gegen. Ohne die Schläge zu machen, aber gegen so Hobbyspieler.
Das sind die schon. Spiele halt auch noch 13 zu 4
ausgegangen. Ja, dann war das ein bisschen chaotisch.
Ja. Aber. Du haben einige Legenden mitgespielt in Bad Tölz. Also, mit Peter Schaaf hast du noch gespielt, Rosenheimer Meisterspieler.
Genau,
Charlie Meister war dabei.
Ja.
Und die große Legende aus Bad Tölz, Lenz Funk.
Genau.
Auch mit dem hast du noch Spiele gemacht.
Genau, und mit seinen Söhnen.
Und mit den Söhnen. Die waren
in
einer Mannschaft dann, oder? Papa und Söhne.
Ja, genau. Ich war in dieser Phase war ich in Tölz, das stimmt schon.
Ja.
Und war der Papa war Spielertrainer.
Hat auch noch gespielt, auf alle Fälle.
Ja. Das waren nette Erlebnisse. Ja.
Lauter der große Lenz Funk, schon eine Legende im deutschen Eishockey.
Ja, auf alle Fälle.
Ja. Ja. Und dann muss ich aber sagen, 138 Punkte, 134.
Ja.
Und in der dritten Saison 98. Was war da los?
Ja, das könnte sein. Da bin ich auch dann auch weggegangen, oder?
Das stimmt, nach Rissersee.
Ja, das war super.
Zum SC Rissersee.
Ja, genau.
Das war super, sagst du?
Ja.
In Garmisch war schön.
In Garmisch war vom Verein, das erste Jahr war der Reinl Franz.
Genau, der war Trainer.
Trainer und eine Art Mannschaftsführer, Manager.
Mhm.
Weil wir spielten der Saison unter einem Konkursverwalter, wenn ich mich nicht täusche. Da war kein Vorstand, da war der Konkursverwalter, der Reinl Franz und mir. Und das waren auch lauter Urbayern, so Urgarmischer, fast nur, jung sowie auch alt, der Konstanzer, der Strodel, Jungen, der Lehner Sepp, der Storflori und alle anderen auch so einheimische Burschen, da war ich und der Ron Czesowski, die zwei Ausländer. Und da waren wir auch überraschend extrem erfolgreich, das Team. Und das war natürlich ein überraschendes, schönes Erlebnis. Das war super. Das werde ich nie vergessen.
Ja. Ja. Ja, dann bist du nach Rosenheim gekommen und im ersten Jahr gleich aufgestiegen, oder?
Genau. Das ist aber ein ähnliches Erlebnis.
Ja, wie sagen, ähnliche Situation, gell? Nur ohne Insolvenzverwalter.
Aber auch, die sind abgestiegen.
Die sind rausgegangen, weil der Sponsor ausgestiegen ist?
Genau, also auch aus finanziellen Gründen in die zweite Liga. Neustart.
Genau.
Und auch eine extrem gesunde Mischung von Jung und Alt.
Alle heimischen Spieler. Alles
ich glaube schon, ja. Ich weiß die zwei, der Seliger und der Lange. Mhm, weiß ich noch, und die Krügerbuben, der ja. Rafi und der Gabriel. Dann Ron Fischer, der für mich die Legende.
Absolut.
Der Ron Fischer werde ich nie vergessen. Rael Butzi war dabei.
Manfred Ani,
du hast vielleicht die Namen eher drauf wie ich. Das war auch so ein super Jahr.
Ja.
Und du kommst aus, ich nenne das, ich vergleiche die Kabinenfeste immer.
Ja.
In Tölz und in Garmisch, der Klassiker Leberkäse und zwei Kisten Bier. Und dann in Rosenheim war es auf einmal, da war nichts mit Leberkäse, da war übertrieben ein Drei-Gänge-Menü und gemütliches Bier und so weiter. Es war einfach ein anderes Niveau. Da war der Wagner-Sepp. Sepp, der heißt ja. der Manager.
Manager, ja.
Und das war einfach, das war alles noch auf erste Bundesliga-Niveau.
Ja.
Nur die Mannschaft war dann jung und ein bisschen abgespeckt, in die zweite Liga zu spielen.
Ja.
Ja. Aber das war auch ein super Jahr.
Ja. Ja, die Hütte war voll. Mhm. Ihr wart zwar nicht dabei. Und habe dann mit der jungen Mannschaft die Playoffs gespielt, seid durchmarschiert.
Ja. Mir ist erzählt worden, ich will den jetzt nicht unterbrechen, aber es ist ein Podcast, man kann reden.
Ja, bitte.
Wir haben gegen Augsburg ein Heimspiel gehabt.
Ja.
Kurz vor die Playoffs oder in die Playoffs. Augsburg war Erster, wir Augsburg waren Zweiter. Wir waren ziemlich nah beieinander.
Es war kurz vor den Playoffs.
Nicht mir hat jemand erzählt, da waren über 7000 Zuschauer in dem Haus.
Mit Sicherheit.
Wobei 4-5 sind erlaubt, so ungefähr.
Nee, damals waren noch mehr erlaubt.
Ja,
damals war noch
mehr Stehplätze.
Es war noch nicht so umgebaut. Ja. Damals waren mindestens 6.300 oder 6.900
erlaubt. Okay, ja.
Und ein paar mehr waren dann mit Sicherheit drin.
Ja.
Weil die Treppen waren dann schon voll.
Ja.
Ich war auch drin in den Spiel.
Ja, okay. Ja.
Wo ich nicht drin war, das muss ich dir erzählen, da war ich mit der Schule auf Abschlussfahrt in London und ich bin dann in so ein rotes Telefonhäuschen rein und habe nach Hause gerufen und wie hat Rosenheim Eishockey gespielt?
Mhm.
Und dann hat Mama oder Papa mir vorgelesen aus der Zeitung, 1-0 gewonnen gegen Weißwasser, Torschütze Rick Böhm.
Ja, genau. Ja, das weiß ich auch noch.
Das war das Finale. Das war das Finale gegen Weißwasser und du hast das Tor in der Verlängerung geschossen.
Genau, nur ich habe die Scheibe nur abgefälscht. Ich habe nicht ins Kreuzeck geschossen oder sonst etwas, aber Schuss von der blauen Linie abgefälscht und der ist eingegangen. Da war's. Ja. Ich weiß nicht, war das Best of Five?
Das war Best of Five.
Und das war das zweite Sieg?
Das war, glaube ich, der zweite Sieg, ja.
Und dann sind wir heimgekommen für Spiel 3 und dann haben wir gewonnen. Ja, dann war es vorbei. Ja.
Aber das war auswärts, zweiter Sieg, das war, glaube ich, ein wichtiger Schritt.
Ja, definitiv. Gut, das ist immer bei Best of Five, das ist schwierig, ja. Und wir haben nur gegen Weißwasser gespielt, wo die
Augsburg
ausgehaut haben. Genau, so war das. Ja.
Marco, bin nur da gestanden, abgefälscht, blaue Linie.
Ja, gut.
Und schon war er drin. Weißt du, so spricht man ja über Finaltor in der Verlängerung.
Ja, ja. Und so war das auch. Natürlich, wenn du die Punkte vorliest, dann denke ich, ja, da habe ich einen Haufen Tore geschossen, aber die sind mir nicht so bewusst. Dieses Tor, das weiß ich noch.
Okay.
Ja, das ist ein Weißwasser. Ja.
Ja, und dann Aufstiegsfeier, dann geht es rauf in die erste Liga und für dich zum ersten Mal erste Liga dann.
Letztendlich ja. Ja, das stimmt.
Mit Rosenheim, ja. 93, 94, du warst dann, ja, doch, schon ein paar Jahre alt.
Ja.
Und spielst zum ersten Mal.
Jung, ein paar Jahre jung.
Genau, immer jung. Ja. Und spielst dann zum ersten Mal in der ersten Liga.
Ja. War okay. Es war natürlich eine neue Erfahrung.
Ja.
Andere Ansprüche auf meine Person. Und dass ich solche Punkte bringst du nicht mehr her. Da hast du dann einfach eine andere Rolle.
91 waren es in der Aufstiegssaison. 91 Punkte in der Aufstiegssaison.
Ehrlich.
Und 40 Punkte in der ersten Liga.
Das ist der Unterschied. Und das mit den anderen Zahlen
von
davor, mit 140 und so weiter, sind auch dann Abstiegsspiele und andere Liga, anderes Niveau. Ja. Ja. 90 und 40, ja, das ist ein Unterschied. Ja. Aber immerhin 40, ist auch okay. Ja,
aber du hast vielleicht auch deine Mitspieler nicht mehr so gehabt, weil Mark Tevens war nicht mehr dabei. Der ist dann weggegangen.
Wo ist er hier?
Nach Berlin. Nach Berlin, glaube ich.
Tevens nach Berlin? Ja. Das weiß ich nicht mehr.
Preußen-Berlin.
Das ist interessant, weil ich erfahre einiges von dir nicht mehr so weiß. Ja.
Zwei weitere Saisonen warst du dann noch in Rosenheim. Mhm. Das eine Mal war dann so die Umwandlung zur DEL. Mhm, da ist es dann nicht mehr erste Bundesliga geheißen, ja, sondern DEL.
Ja, ja.
Und das zweite, die zweite Saison, oder die letztlich deine vierte Saison in Rosenheim dann, da war dann das Bosman-Urteil.
Ja, genau.
Da sind auf einmal ganz viele Deutsch-Kanadier mit italienischem Pass, mit britischem Pass.
Ja.
Mit irischem Pass und so weiter sind alle dann in die Liga gekommen.
Ja, genau.
Wie war das so für dich?
Ja, natürlich in dieser Phase, auch von meinem Alter her, neigt sich sowieso das Ende zu. Das hat es natürlich ein bisschen beschleunigt.
Ja.
Natürlich war die Konkurrenz dann auf Plätze in Rosenheim sowie auch in anderen DEL-Vereinen erhöht durch diese Zuwanderung von zusätzlichen Spielern und es hat es beschleunigt.
Ja. Und ein, zwei Jahre wären schon noch gegangen, wenn es normal gewesen
wäre. Aber nachhinein ist es okay. Ja. Also nachhinein ist es immer okay. Oder oft. Ja.
Du hast 45 Punkte in deiner vierten Saison gemacht. Also, ehrlich? Wo du dann runter bist, ja.
Okay, gut.
Beste Erstligasaison.
Ja.
Und dann bist du nochmal nach Bad Hölz.
Ja.
Zweite Liga gespielt. Mhm. Und ich gehe da noch auf die Saison 97-98 ein, deine Abschlusssaison.
98, gut, ja.
Mit Mondi Hilger und Axel Kammerer.
Ja, genau, da war der Mondi auch in Tölz. Wir haben eine relativ gute Mannschaft, aber wir waren nicht erfolgreich, kann das sein?
Auf das habe ich jetzt gar nicht geschaut, ich habe nur geschaut, wer mit dir alles gespielt hat.
Wir haben eine gute Mannschaft und wie du sagst, gute Spieler, aber irgendwie waren wir nicht so, wie wir hätten sein sollen.
Wie es der Verein gewünscht hätte.
Ja.
Ja, das war deine Spielerkarriere.
Ja. Gut, in diesen letzten Jahren war das auch klar. In dieser Vereinbarung in Tölz zu spielen, war ich auch mit integriert in den Nachwuchsprogramm als Trainer.
Ah ja. Und da ist schon der Übergang da gewesen.
Genau, das war Gott sei Dank die angenehme Übergang, weil der Abgang von Rosenheim nach Tölz war nachhinein völlig normal, völlig korrekt von Rosenheim und von Tölz. Und das, aber für meine Person, obwohl ich da schon 37 war, da habe ich unglaublich viel Zeit gebraucht, das zu verinnerlichen.
Okay.
Das war, die wollen mich jetzt hier nicht mehr. Völlig legitim.
Ja.
War auf 37.
Und Vertrag ausgelaufen.
Vertrag ausgelaufen. Ja, du kriegst vielleicht noch einen Vertrag, aber nur für das.
Aha.
Wobei, das ist völlig normal. Aber ich weiß noch, zu der Zeit, wo ich mich da kämpft habe, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Und das Angebot von Tölz war ähnlich, zumindest finanziell und mit dem Perspektiv in dem Trainer-Tätigkeit hineinzusteigen und das dann zu übernehmen. Das war eigentlich perfekt. Es war der perfekte Übergang.
Okay.
Aber ich habe mich trotzdem dagegen gestrebt und ewig gebraucht. Ja. Ich habe mit jemandem geredet, wir haben darüber die zwei Angebote und das. Und dann hat er gesagt, was brauchst denn du so lange? Das ist doch offensichtlich, wo du hin musst. Das ist auf Englisch gesagt ein No-Brainer. So einfach.
Also lag es daran, dass dir der Verein oder die Stadt ans Herz gewachsen ist? Oder?
Nein. Ich habe zu der Zeit auch in Tölz gewohnt.
Es war auch erste Liga.
Es war erste Liga. Und dass jemand mit Nick will, aus der Niederung
gesehen. Ist auch noch nicht so
das ist dieser persönliche Stolz, die völlig fehl am Platz ist in diesem Beruf. 37 bringst nicht mehr die Leistung wie mit 30 oder mit 32. Das ist klar wie sonst nichts auf der Welt. Und dass der Verein dann sagt, du, wir haben bessere Alternative, wir haben ein vernünftiges Arbeitsverhältnis gehabt, aber jetzt gehen wir andere Wege. Mhm. Völlig legitim, völlig normal, aber ich oder der Mensch zu viel beschäftigt mit seinem eigenen Stolz oder was weiß ich und kann es nicht einfach annehmen.
Ja.
Aber Nachhinein war es interessant. Ja.
Ja. War es denn schon vorher dein Wunsch, dann auch mal an der Bande zu stehen als Trainer, oder kam das so mit dem Angebot und man versucht
es? Nein, ich denke, der Wunsch oder der, weil in der Zeit, wo ich in Tölz schon vorher gespielt habe, bevor ich nach Garmisch und so weiter, habe ich schon ein bisschen was mitgemacht in Tölz. Also dadurch war ich schon ein bisschen in dem Spiel drin oder in diesem Aufgabenbereich schon drin, und da habe ich es klar gesehen, dass es mir gefällt und passt. Ja.
So als junger Trainer, da macht man ja ganz viele neue Erfahrungen. Welche Erfahrungen hast du jetzt gemacht, damals als junger Trainer, die du jetzt heute ganz anders machen willst?
Gut, ich denke, früher hätte ich schneller über Spielen beurteilt. Mhm. Jetzt sehe ich immer wieder Fälle, wo du sagst, okay, im Nachwuchsbereich, der kann gar nichts oder das wäre nichts. Mhm. Und dann siehst du dann ein Jahr später, wenn die körperliche Entwicklung dazukommt oder die mentale Entwicklung dazukommt oder sonst etwas, und der macht einen Riesensprung und auf einmal hast du einen vernünftigen Eishockeyspieler. Mhm. Und da hattest du gesagt, ja, das wäre sowieso nichts.
Also geduldiger bist du.
Ja, und offener. Aha. Definitiv. Ja. Und nicht so verbohrt auf nur Eishockey.
Ja.
Weil viele, die jetzt auch im Nachwuchsbereich nicht so gut sind oder sich nicht durchsetzen können, in 10 Jahren haben sie einen Traumberuf woanders, verdienen vielleicht das Dreifache, was der vermeintlich Top-Eishockeyspieler verdient. Ja. Und lag nicht deswegen, aber der erreicht es auf eine andere Art und Weise, in einem anderen Bereich, in seinem Beruf oder was weiß ich woanders. Und das ist nur Eishockey. Das ist nur ein Sport von vielen verschiedenen Sportarten und um Gottes Willen von vielen verschiedenen Wegen, die man gehen kann im Leben. Und nur, es ist nicht nur der sich im Eishockey durchsetzt, glücklich, sondern der nicht geradeaus laufen kann, in einem anderen Beruf womöglich glücklicher.
Ja. 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 Du warst bis jetzt so die meiste Zeit eigentlich im Nachwuchs aktiv als Trainer. Ist das so
überwiegend,
dein,
ja.
Ist das so dein Ding?
Ja, definitiv. Ja, das merke ich, ja. Das
was macht mein das, Ding. Was macht das so besonders?
Die Kinder. Ja. Die sind manchmal unglaublich anstrengend, aber manchmal bringen sie so viel Freude mit und geben so viel Energie. Das ist unglaublich. Also manche Tage, wo ich sage, das war jetzt super. Mhm. Das hat mir jetzt richtig gut getan.
Ja. Bleibst du auch dadurch so richtig jung, weil du mit den Jungen arbeitest?
Ja, also ich denke, wenn man sagt, dass ich jung bleibe, danke, nimm das als Kompliment. Ja,
bitte schau mal dich an.
Nein, war jetzt ein Spaß.
Bessere Figur als zur Eishockey-Zeit.
Ja, aber das hilft schon, das hilft, ja. Definitiv. Ja. Wenn du mit Jugendlichen zu tun hast, dann ist es schon motivierend und sehr positiv. Ja. Ja. Und das ist ein Arbeitsumfeld. Wir haben auch mit der U13 vor 4 Wochen haben wir am Samstagvormittag um 8 die Trainer. Sonne ging gerade auf. Mhm. Es ist hell ohne Ende, vor allem jetzt mit der neuen Beleuchtung. Und dann haben wir uns hinkniet am Mittelkreis und haben gesagt, hey, wisst ihr, wo wir jetzt sind und wie schön es ist?
Ja.
Und die sagen, ja, das hat mich überrascht, weil die merken es auch. Das ist eigentlich schön. Und das ist mein Arbeitsplatz. Also, ja. Das ist angenehm. Ja. Überwiegend.
Ja. Gibt nichts Schönes.
Ja.
Also dann lassen wir mal Ausflüge in den Herrenbereich waren. Aber können wir gerne auch überspringen.
Wir können überspringen, wir können auch darüber reden.
Ja. 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 Na gut, du hast gesagt, du hast die Ehre gehabt, in deinem Heimatverein oder in deinem Heimatort zu trainieren.
Es geschieht nichts umsonst.
Ja.
Ich habe die Entscheidung getroffen. Der Vorstand hat es auch wollen, dass ich die erste Mannschaft übernehme, wo sie dann zufällig aufgestiegen sind in der DL2. Oder zufällig, die sind dann aufgestiegen mit dem Vorgänger, mit Kameraaxel und die Mannschaft. Und ich habe sie dann übernommen. Dann kam ein neuer Geschäftsführer dazu. Und dann kam eine unglaublich schwierige Saison.
Ja.
Der war richtig bitter und richtig hart.
Das war eine harte Saison für dich.
Das war eine brutal harte Saison. Und, aber auch da geschieht nichts umsonst. Irgendwo
gibt es immer einen Lernprozess.
Es gibt irgendetwas, was man daraus ziehen kann, und ich habe sicherlich auch das getan, und es hat mein Leben letztendlich auch durch den Wechsel danach nach Rosenheim mein Leben etwas verändert. Ist auch okay.
Ja. Zum Positiven?
Nachhinein ist es, ja, definitiv. Ja, das, ich war jahrelang, muss man auch sagen, ich war 18 Jahre in Tölz als hauptamtlicher Trainer. Der letzte war dieser Profijahr, die meinen Abgang besiegelt hat. Vielleicht war das auch an die Zeit. Auch ohne dieses Erlebnis gehabt zu haben, wäre es vielleicht clever gewesen, eine neue Herausforderung zu suchen.
Ja.
So bin ich gezwungen worden, oder zumindest geschubst worden, etwas Neues zu starten. Das ist auch okay.
Ja. Wollen wir über ein paar Spieler sprechen, die du in deiner Nachwuchszeit unter dir hattest? Unter anderem in Bad Hölz, also auch in Rosenheim und auch beim Deutschen Eishockeybund, wo du ja auch gearbeitet hast.
Okay.
Ich fange mal an mit einem aus deiner Eingangszeit eigentlich als Trainer, Michi Beindl.
Ja, das war noch im alten Eisstadion. In Tölz, DNL, der erste Jahr in DNL. Guter Junge, guter Spieler, hat sich durchgesetzt, ist auch vernünftig Profi geworden, hat seine Zeit hier in Rosenheim auch absolviert. Sein Papa war auch in der Phase DNL-Jugendleiter, hat mich begleitet und auch unterstützt, wo wir die Entscheidung getroffen haben, in die DNL einzusteigen. Ja, war wichtig.
Du hast vorher vom Willen gesprochen.
Ja.
Ist das so einer, der den Willen verkörpert hat?
Ja, definitiv. Ja, der war nicht reines Talentspieler.
Ja.
War gut, ein guter Spieler natürlich. Aber ich habe nicht so eine Erinnerung, dass du sagst, der war unglaublich talentiert und hat drei Leute ausgespielt und dann ins Kreuzeck reingekommen. Ja. Der hat einfach gut Eishockey gespielt und ist dran geblieben.
Ja, Leon Hüttl hat, glaube ich, ein ganz gutes Jahr bei Ingolstadt.
Ja, der hat sich unglaublich entwickelt. Der war aber immer, auch als Nachwuchsspieler, unglaublich clever auf dem Eis. Ich würde sagen, nahezu faul, weil der ist nicht umeinander gerannt und hat kreuz und quer was getan, aber was er getan hat, hat Hand und Fuß.
Er ist einfach schon richtig gestanden.
Der ist einfach richtig gestanden und gut und clever.
Ja. Leo Pföderl, auch so einer.
Ja, den habe ich gestern angeschaut, der hat ein Interview gegeben nach dem Spiel. Aber Leo gibt manchmal gute Interviews, aber gestern war es harmlos. auch so einer. Der weiß einfach, wie man Eishockey spielt. Das ist ein Ochs, der hat einen Körperbau. Glaube nicht, dass er übermäßig zu viel trainiert, aber der kann Eishockey spielen. Und der ist bescheiden und nett, kommt aus einer Maurerfamilie, aus Geisach in der Nähe von Tölz. Super Tipp, super. Und so geblieben, so wie er jetzt ist, so war er mit 17. Der kam, spielt, drei Tore geschossen und ab nach Hause. Und das macht er immer noch auf ein ganz anderes Niveau.
Ja, wir haben aktueller Rosenheimer Tobi Beck.
Ja, den habe ich genau verfolgt, weil der natürlich dabei war, wo ich die U20 betreut habe. Und setzt sich durch. Weil der hat auch sicherlich viele Enttäuschungen erlebt. Die letzten Jahre einmal dort, einmal oben spielen und doch nicht. Und auf einmal ist er in die erste Mannschaft hier. Das finde ich super. Weil er ein ganz anständig, netter Typ ist.
Ja. Einen, den du bei der Nationalmannschaft am Anfang schon dabei gehabt hast, Beppo Frank.
Beppo. Beppo kenne ich jetzt inzwischen als Familienvater und Ehemann und Vater von drei Kindern, sauber im Berufsleben, voll dabei. Ganz bodenständiger, netter, wirklich netter Typ. Ein guter Freund von meinem Sohn, Schwiegersohn. und meine Tochter und den sehen wir immer wieder. Ja, Beppo ist völlig in Ordnung. Ja.
Tom Kühnhackel.
Nur kurz gehabt mit der U16, U17, U18 Mannschaft. Das war aber ein starker Jahrgang.
Ja.
Ist der ein 92er oder 93er?
Oh, ich glaube ein 92er.
Ich glaube auch. Ja. Nöbels
ist ein 92er. Nöbels war dabei.
Er ist ein 92er.
Tobi Rieder. Tobi Rieder war dabei.
Aber der ist ein 93er.
Ja.
Der Leo war dabei. Viertel, glaube ich, ob der dabei war, weiß ich nicht mehr.
Matthias Niederberger war dabei.
Genau.
Dominik Bittner war dabei.
Danke. Der große Verteidiger in München. Arbeitshauser, der Conny, ja. 92, das war ein super Jahrgang. Da haben wir auch sehr erfolgreich, international sehr erfolgreich gespielt. Die waren gut, die ganze Gruppe
absolut.
War gut.
Ja, top Leute.
Absolut. Ja.
Ja, und über einen müssen wir noch mal kurz reden, Tobi Eder.
Ja, das ist ein Wahnsinn. So ein...
War einer deiner Kapitäne.
Ja, auch einer, der ist... oder war zu Ende seiner Laufbahn oder seine Aktivitäten im Profi-Eishockey genauso wie er im Nachwuchs war. Einfach ein guter Typ. Mannschaftsdienlich. Willig. Will sich durchsetzen, will sich durchbeißen, war aber immer positiv und immer gut drauf. Ja, und so hat er sich seine Laufbahn fortgesetzt und
Leider viel zu kurz.
Oh, das kann man laut sagen, vor allem für so ein bodenständiger, netter Mensch, unabhängig von seinen Eishockey-Fähigkeiten, das war einfach ein guter Typ. Da habe ich auch mit seinem Vater viele Jahre zusammen verbracht, weil der war auch nach dem Beindl, weil sein Papa, der Robert, war Jugendleiter in Tölz.
Okay.
Also wir haben auch viele Gespräche und viel Zeit miteinander verbracht. Ja. Das mit Tobi ist einfach sensationell negativ.
Ja.
Sowas relativiert, ja. Danke. Ja. Diese andere negative Sachen, die man erlebt. Das ist alles gar nichts. Diese Enttäuschungen, diese negative Sachen, die wir erleben, beruflich und so weiter.
Ob man Niederlage, Abstieg, was weiß ich. Gell?
Im Vergleich zu sowas. Nix.
Ja.
Wahnsinn. Ja.
Gibt wichtigere Dinge.
Das kann man laut sagen. Ja.
Jetzt waren wir bei der Nationalmannschaft schon ein bisschen mit dabei.
Ja,
jetzt gehen wir gleich in unser letztes Drittel und da sprechen wir über Länderspiele, über Nationalmannschaft. Am Samstag, 26. April, ist in Rosenheim ein Länderspiel. Deutschland empfängt Österreich. Weit über 4.000 Tickets sind schon weg. Wird also eine mega Stimmung sein. Und es ist das vorletzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft.
Okay.
Ich denke mal, da wird schon einiges gefragt sein. Und da wird man schon einige Topspieler auf dem Eis sehen, oder?
Denke ich schon, weil die müssen dann fast, wenn du sagst, es ist das vorletzte Spiel vor der WM, wird es die endgültige oder nahezu die endgültige Kader womöglich sein. Und bestimmt hier ein gutes Spiel, gute Stimmung. Ja. Ist ein Event, die man vielleicht anschauen soll.
Ja. Unbedingt.
Ja.
Was erwartest du dir davon, von dem Event?
Halbwegs so eine Stimmung wie bei die erste Mannschaft hier. Wenn die Fans das aufbringen für ein WM-Freundschaftsspiel oder Vorbereitungsspiel, wäre das eine Riesensache.
Mhm.
Ja.
Wie hast du die deutsche Nationalmannschaft in den letzten Jahren verfolgt?
Da muss ich zugeben, sehr wenig.
Hast du eher Kanada geschaut?
Nicht unbedingt. Ich habe natürlich die Four Nations Cup jetzt verfolgt, so gut wie möglich.
Ach so, die letzten Jahre, WM-Silber hat es mal gegeben,
Olympia-Silber. Olympia natürlich war ich dabei, aber nicht so, dass ich jeden Artikel lese und jeden ich wusste jetzt nicht einmal, wer eingeladen ist, ich weiß nicht, wie die Kader jetzt ausschaut.
Aber damals, da haben Jungs von dir gespielt,
ja, Niederberger. Aber, ja, ist gut, aber man ist ständig mit Eishockey beschäftigt und dann will man irgendwann einmal seinen Ruf. Ein bisschen, ja. Muss ich zugeben, ja.
Ja, mit Philipp Grubauer und Patrick Hager könnten auch Leute aus dem Rosenheimer Nachwuchs dabei sein.
Ja, das wäre super. Ja,
Very good. Ja, das würde mich freuen.
Würde natürlich zu Rosenheim zum Länderspiel richtig dazu passen, wenn die Jungs dabei wären. Lukas Reichel hätten wir auch noch mit dabei.
Ja. Das würde mich am ehesten interessieren, durch das ich mit Martin ständig beieinander bin.
Genau. Ja, kommen wir da noch einmal zu dir zurück. Du hast auch eine Weltmeisterschaft gespielt.
Ja.
1994 war das. Die Spiele waren in Italien. Ihr habt in Bozen gespielt.
Genau.
Vielleicht ist deshalb ja Südtirol dein liebster Urlaub. Wie groß war denn so die Überraschung damals für dich, dass du nominiert wurdest? Also da sind wir jetzt schon wieder dabei.
Ja.
Das war deine erste Erstligasaison danach.
Ja.
Du warst schon in einem gewissen Alter. Du hast kurz vorher den deutschen Pass bekommen.
Der Reindl Franz war derzeit, war der nicht Co-Trainer?
Oder Manager? Ludwig Bukac war Trainer.
Bukac war Trainer, aber der Franz war, der war bereits beim DEB fest angestellt.
Ja.
Und der hat mich eingeladen.
Aha.
Mit dem Vorsatz, ob ich zumindest die ersten 2-3 Wochen mitmachen würde, bis die anderen, die im Playoff sind, bis die zurückkommen.
Ja.
So ungefähr, helfst du ein bisschen aus, dass wir genügend Leute haben, bis die anderen zurückkommen und dann, also so war das, war so, auch fair.
So wie damals bei Fort Wayne und dann
bist du in das Lab. Die Angebot war fair und legitim und ich hätte das so oder so nie erwartet.
Ja.
Da bin ich hier nach Füssen war die Trainingslager, 2 Wochen, dann 3 Wochen und dann aus 3 wurde ich 4. Und dann kam irgendwann einmal die Situation, ja, wir hätten die gerne mit zur WM mitnehmen. Klar, ich war aber völlig überrascht, das hätte ich nicht erwartet.
Ja.
Wobei, man hat dann gemerkt, in der Zeit, in dieser Gruppe, da kann ich mitspielen.
Ja.
Ich bin nicht hier ganz fehl am Platz. Und das hat sich dann auch fortgesetzt. Ja. Das war ein unglaublich positives Erlebnis. Das Abschneiden dort in Bozen war nicht so berauschend.
Ihr habt das Viertelfinale verpasst.
Ja, nicht nur verpasst, ja. Ja, wir haben die Viertelfinale. So kann man es auch sehen.
Gut.
Es gab keinen Abstieg oder keine Abstiegsgefahr.
Genau, ihr habt Großbritannien besiegt. Großbritannien habt ihr besiegt.
Aber gut.
Damit
und gegen Kanada haben wir auch fast einen Punkt geholt. Da haben wir 3-2 verloren.
Ihr habt unter anderem auch gegen Österreich gespielt.
Ja, 2-2.
Du weißt, wie es ausgegangen ist.
Die Ergebnisse weiß ich ungefähr. Ich weiß noch, wir haben gegen Kanada haben wir gespielt.
Ja.
3-2 verloren.
Ja.
An dem Tag, wo wir gegen die gespielt haben, oder den Tag davor, kam der Brendan Shanahan zurück, also kam zu der Mannschaft, ist dazugestoßen und schießt gegen uns 3 Tore. Und wir spielen 3-2 und dann denken wir, vielleicht die Mannschaft genauso, weil wir haben am nächsten Tag gegen die Russen gespielt. Also wenn wir gegen Kanada 3-2 verlieren, dann können wir gegen Russland auch womöglich. Ja, die haben uns 6-0 weggeputzt und du hast überhaupt kein Land gesehen.
Aha.
Also das werde ich nie vergessen, weil ich mir gedacht habe, wir können ein bisschen spielen. Nix.
Okay.
Keine Chance, es war wie eine U13-Mannschaft gegen, was weiß ich, gegen irgendwelche Männer. Das werde ich nie vergessen.
Aha.
Das High, wir können hier mitspielen auf dieses Niveau. Und am nächsten Tag, husch, bumm, bist doch nicht so gut.
Gegen Kanada?
Oder war das? Kann das sein?
2-3 und dann 0-6 Russland. Hast alle Ergebnisse im Kopf.
Die habe ich im Kopf.
Aber ich wollte nochmal auf die kanadische Aufstellung. Also Brendan Shanahan hast du ja schon gesagt.
Brindamore.
Also, Rod Brindamore.
Das weiß ich noch. Rob Blake,
Paul Kariya.
Ja, okay.
Joe Sakic.
No way.
Ja.
Okay.
Also war zumindest im Aufgebot, ob er dann gegen euch gespielt hat.
Ja.
Aber war im Aufgebot.
Ja.
Also ist für dich als Kanadier war das wahrscheinlich
ein
Riesen.
Ja, und vor allem in diese kurze Phase in meinem Leben als Spieler gegen die spielen zu können, auf das Niveau. Das war schon für mich beeindruckend, dass ich das kann. Das war cool. Cooles Erlebnis.
Der kleine Junge Rick Böhm aus,
Allen. Na gut, die anderen sind auch kleine Jungs aus, was weiß ich, wo die alle her sind. Die sind auch aus solchen Dörfern. Von dem her war es okay, aber es war schon besonders, ja.
Wunderbar. Mit diesen Eindrücken beenden wir unseren Podcast, Rick. Cool. Vielen herzlichen Dank. War sehr interessant, sehr tolles Gespräch.
Ja, es hat mir ehrlich gesagt auch Spaß gemacht, ein bisschen offen zu reden über die Vergangenheit und so. Das ist cool.
Super, Dankeschön.
Danke auch.
Das war Ausgabe 69 von Hart gecheckt, dem OVB Star Wars Podcast der OVB Sportredaktion. Und wir machen weiter. Es gibt weitere Ausgaben bis zum Länderspiel auf alle Fälle. Und wir sagen Servus. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal beim Reinhören, dann bei Folge 70. Vielen herzlichen Dank. Rick, danke. Marco, danke. Und Servus.
Servus, danke.
Ciao. Das war die neue Folge von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe von Hart gecheckt.